Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Wischen, scrollen, tippen, das ist ja das, was wir den ganzen Tag machen. Also ich kriege meine Unterschrift kaum noch leserlich hin. Kein Witz. Und ihr so? Kommuniziert ihr auch fast nur noch elektronisch? Oder habt ihr mal ein Buch in der Hand? Puh, wenn es so ist, treffen wir einen Nerv. Die neue Lust am Analogen ist nämlich das Thema bei Ab 21. Dazu gehören auch Ansichtskarten aus dem Urlaub, wie angesagt oder auch nicht, die noch sind. Darüber redet gleich Boris Hesse. Er ist Leiter des Schöning Verlages und bringt die Hälfte aller Ansichtskarten heraus, die in Deutschland gekauft werden. Außerdem erzählt die Schweizer Musikerin Anna Aron, wie analog sie in ihrer Musik und auch privat ist. Jetzt aber erstmal Boris Hesse. Ich habe ihn gefragt, was ist dir eigentlich lieber, Postkarten bekommen oder welche schreiben?
Wow, ich bekomme gerne Postkarten, natürlich. Aber ich habe auch tierisch Spaß dran, Postkarten zu verschicken. Privat natürlich, aber ich benutze das auch im geschäftlichen Umfeld.
Also als Dankeschön oder was?
So
als
Dankeschön. Aber ich antworte auf eine Reklamation, die ich per E-Mail erhalten habe, durchaus auch mal mit einer Postkarte.
Das ist ja süß. Und dann steht da drauf, ne, das ist schiefgelaufen, tut mir leid und dafür kriegst du jetzt 20 Postkarten von uns umsonst oder so?
Zum Beispiel.
Ach cool, auf sowas stehe ich voll. Kannst du mir einfach eine Postkarte schicken?
Nee, wirklich. Nicht, dass du jetzt nach Fehlern suchst.
Ja, ich suche jetzt nach Fehlern bei euch, auf euren Karten und dann beschwere ich mich und dann kriege ich von denen die Karten, dann kriege ich welche umsonst. So machen wir es.
Gut, dass das nicht deutschlandweit ausgestrahlt wird, ey.
Was, jetzt das Gespräch?
Ja.
Gott sei Dank, dass es nur die ganze Welt hören kann, weil es Internet ist.
Ja, ist klar.
Sag mal, was ist denn das Motiv einer richtig guten Ansichtskarte? Was sind da für Kriterien, die du da anlegst?
Also eine richtig gute verkaufte Ansichtskarte, das ist ja die eine Frage, ist immer eine Mehrbildkarte.
Das heißt?
Das bedeutet, die Leute finden es meist toll, wenn man sie fragt, wenn nur ein Bild drauf ist. Das ist irgendwie schöner anscheinend. Aber gekauft werden bei 10 Karten 8 Stück, wo mehrere Bilder drauf sind.
Ich finde es mal ein bisschen schwierig, weil es ist dann ja meistens so klein, dass man es gar nicht so richtig sehen kann, weil das dann irgendwie so 4 Sachen in verschiedene Ecken gequetscht oder auch 8 Sachen. Damit man es richtig sehen kann, müsste es ja eine Riesenkarte sein eigentlich, in DIN A5-Format oder so.
Das stimmt, das ist auch interessant, dass du das sagst. Wir haben früher Schwierigkeiten gehabt, tatsächlich Fotografen zu finden und hatten deswegen eigene Fotografen, weil früher war Fotografie noch mehr Kunst, da konnte das eben auch nicht jeder machen. Und die Fotografen haben gesagt, ey, ich gebe doch mein Bild nicht her, damit das Briefmarken groß auf so eine Karte kommt. Mhm. Heute ist es so, wir machen von so Mehrbildkarten tatsächlich auch Kühlschrankmagnete. Die sind ja noch kleiner und trotzdem werden die gekauft. Ich kann es dir nicht sagen, aber es funktioniert.
Es ist verrückt. Und welche Motive kommen am besten an?
Natürlich Ortsmotive. Also wir sind ja jetzt Spezialisten für touristische Karten. Das heißt, wir versuchen an jedem Ort wirklich auch die Highlights zu finden, die man sieht. Also nicht quasi die geheimen Tipps, das wäre dann eher für die Einheimischen interessant, sondern wirklich für die Touristen, die kommen, sich den Ort angucken, einen Eindruck gewinnen, dass sie das auch auf der Karte wiederfinden.
Was ist mit Tieren? Tiere gehen doch auch immer. Katzenvideos müssten auch auf Katzenpostkarten gehen. Zum Beispiel. Oder Hundepostkarten.
Das stimmt auch. Also wir machen jetzt nicht so viele Tiere, also Hunde und Katzen, aber wir machen natürlich viel regionale Tiere. Also sprich an der Nordsee Schafe auf dem Deich. Oder
Scheiße auf dem Deich. Wolltest du
ja,
gerade
genau,
Scheiße auf dem Deich
sagen?
Schöner gehört Folterversprecher.
Aber auch dazu, aber
ja, na klar. Und vor allen Dingen an der Nordsee. Aber an der Nordsee wirklich, da gehört es wirklich dazu. Also da, ich fahre da regelmäßig hin. Ja. Bin schon häufig reingetreten.
Ja, aber ich meinte Schafe.
Ja, das ist schon
oder
klar.
Eben, oder eben Robben oder Seemöwen oder das geht natürlich auch gut.
Jetzt habt ihr erforscht, warum welche Karte wie funktioniert. Dann habt ihr doch bestimmt auch Studien dazu, ob die Lust auf Kartenschreiben nachgelassen hat, stagniert hat oder vielleicht sogar wieder zugenommen hat in den letzten Jahren.
Natürlich ist die Anzahl an Karten, die geschrieben werden, deutlich zurückgegangen, weil es kein Standardkommunikationsmittel mehr ist. Das bedeutet, niemand würde auf die Idee kommen, heutzutage eine Karte zu schreiben, um zu sagen, hey, ich bin gut angekommen. Früher, keine 30 Jahre, da gab es nicht in jeder Pension ein Telefon, Handy vielleicht auch nicht unbedingt. Und dann die Leute tatsächlich eine Karte genutzt, um einen Gruß nach Hause zu schicken.
Was macht ihr denn da, wenn ihr feststellt, scheiße, das ist jetzt unser Haupterwerb, eine Postkarte und immer weniger Leute schreiben welche?
Wir haben eine Strategie verfolgt, die heißt vom Ansichtskarten zum Touristikverlag. Das heißt, sie haben früher tatsächlich nur Ansichtskarten gedruckt und heute versuchen wir den Touristen an unserem Kartenständer ehemals auch Artikel nahezubringen, die vielleicht als Souvenir dazu gehören. Also Magnete, Schlüsselanhänger, Becher, solche Dinge. Und die Kompetenz dafür ist natürlich die gleiche. Wir wissen, was redaktionell wichtig ist und was funktioniert. Mhm. Und so können wir eben auch andere Produkte anbieten außer der Karte.
Mhm. Wie hat sich denn deiner Meinung nach die Bedeutung der Ansichtskarte verändert? Ist das jetzt sowas wie, ich bastel was, sowas Besonderes?
Absolut. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der morgen früh, wenn er das hört, in seinen Briefkasten guckt. Handgeschriebenes gibt es da ganz selten noch drin. Also insofern fällt es auch total auf, wenn du eine Ansichtskarte bei dir hast. Und ich glaube, das ist eine viel, viel höhere Wertschätzung, als es früher war. Das ist übrigens interessanterweise auch so ein bisschen das Problem dieser elektronischen Apps, wo du eine Karte auf deinem Handy quasi schreiben kannst, gestalten kannst. Mhm. Und die wird dann irgendwo gedruckt und wird dann tatsächlich verschickt. Aber die Rückseite ist immer maschinengedruckt. Man sieht das auch. Mhm. Und das ist nicht so persönlich, wie wenn du tatsächlich von Hand drauf schreibst oder was drauf malst oder was drauf bastelst.
Ich wollte gerade sagen, ich habe heute Morgen eine Postkarte von meiner Mama bekommen. Da hat mich voll gefreut. Die kam mir so entgegen aus dem Briefkasten. Ich wusste gar nicht, dass sie auf den Malediven ist, aber ist sie offensichtlich?
Okay.
Oder war sie vielleicht? Vielleicht ist sie auch schon wieder zurück.
Eurer Kommunikation arbeiten, hör mal.
Das ist doch Kommunikation, Brief. Also bitte, Postkarte ist doch, also bitte, Postkarte ist doch die schönste Kommunikation der Welt. Ich wollte gerade sagen, dass immer, wenn ich daran denke, mein Herz ein bisschen flattert, weil ich mich so darüber gefreut habe, über diese Postkarte. Bisschen neidisch war ich auch, gebe ich zu. Scheiß Sandstrand.
Ey, das ist genau das, was eine Postkarte machen muss und machen soll. Mhm. Einmal soll sie ein bisschen neidisch machen, ne? Ich bin hier, guck mal, wie toll es hier ist. Und zum anderen soll sie Sehnsucht wecken. Ne? Sie soll eigentlich bei dir das Gefühl erwecken, oh, da möchte ich auch hin.
Ja, hat geklappt.
Wunderbar, gute Postkarte.
Ja, super gut. Ich freue mich immer, wenn ich die Handschrift meiner Mama sehe. Das ist so wie früher irgendwie, weißt du? So wie, ich wohne zu Hause, meine Mutter schreibt irgendwie was und ich sehe ihre Handschrift. Ich würde, glaube ich, auch die Handschrift unter, weiß nicht, Tausenden wiedererkennen oder so. Das finde ich immer, das ist für mich so was Besonderes. Die würde nie was drauf malen. Also die schreibt einfach nur ihren Steno-Text darunter, ärgert mich mit ihrem geilen Bild und ist dann zufrieden, dass es wieder geklappt hat, weißt du?
Ja.
Was würdest du denn sagen, was wäre so eine kreative Idee für eine Karte? Weil wenn ich das nächste Mal in Urlaub fahre, verschicke ich natürlich auch wieder eine Karte.
Ey, da habe ich wirklich eine coole Geschichte gehört von einem, der nimmt immer eine Tube Uhu mit, also Klebstoff.
Mhm.
Und dann malt der quasi mit diesem durchsichtigen Klebstoff was auf das Bild.
Mhm.
Dann nimmt er den Strandsand, lässt ihn darüber rieseln und dann hast du sozusagen ein Sandbild.
Ach, das ist ja cool.
Weil der Sand klebt ja, ne? Also machst eine Sonne drauf, um es mal ganz einfach zu sagen. Dann streulst du den Sand darüber und der Sand klebt an dem Klebstoff fest. Du hast hinten sozusagen ein Klebebild auf Sand.
Wer schreibt denn die meisten Karten?
Das sind klassischerweise Frauen, also immer eigentlich schon. Wundert auch keinen so richtig,
weil
die sind in der Kommunikation und im Networken einfach besser.
Außer sie sagen nicht, dass sie gerade auf den Malediven sind.
Ja, gut. Aber das scheint wirklich so eine Sache zu sein. Es gibt noch zwei andere Themen, wo ich jetzt gerade drauf gekommen bin, warum das vielleicht Frauen sind. Zum einen, hast du schon mal bei einem Kerl auf dem Handy die Pinterest-App gesehen? Ich noch nicht.
Stimmt, die ist immer nur bei Frauen. Wir
das
Frauen
heißt,
lassen uns inspirieren.
Schöne Dinge anzugucken und sich davon zu inspirieren zu lassen, ist anscheinend auch ein Geschlechterthema. Und das andere hast du gerade selber erzählt. Die Handschrift von einem Kerl ist meist nicht so schön wie von einer Frau. Vielleicht ist das auch eine Hürde für die Ansichtskarte.
Ja. Aber die Frage ist doch dann, was ist in Zukunft mit der Postkarte? Was wird aus der Postkarte deine Herzensangelegenheit?
Also ich mache mir nicht so viel Sorgen, ehrlich gesagt, weil solange wir in den Schulen noch beibringen, von Hand zu schreiben, also solange das Thema Schriftkultur bei uns wirklich ein Thema bleibt, gibt es auch die Ansichtskarte. Wie das mal in, keine Ahnung, 30 Jahren, 20 Jahren ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber das gehört für mich Ansichtskarte und Schriftkultur ganz eng beieinander. Da kommen wir auch wieder auf das Thema, wie oft schreibt man schon noch mal was, ne? Also außer einem Einkaufszettel schreibst du ja heute kaum noch was vom Hand, was jemand anderes lesen soll.
Hm. Du, ich schaff's gerade noch mal eine Unterschrift irgendwo drunter, ohne Witz, drunter zu setzen. Die kann ich fast nicht mehr lesen. Das ist echt
krass. Okay, 3 X'e oder wie?
Nein, das wird ja nicht akzeptiert, wenn man Klamotten kaufen will. aber es geht in die Richtung, ja.
Okay.
Ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt, ist das wirklich Ihre Unterschrift? Und ich so, Ja, oh, okay. Das wäre sie gewesen. Ich kann es auch gerne nochmal machen. Nee, das ist schon. Du hast völlig recht. Also ich drücke die Daumen, dass es mit der Karte noch lange funktioniert. Ich persönlich, wie gesagt, schreibe regelmäßig Karten aus Urlauben und freue mich sehr über Karten, die ich bekomme. Und ich denke, Boris, demnächst wird eine von dir bei mir im Briefkasten liegen.
Das kann gut passieren. Ich müsste nur deine Adresse haben, aber das kriegen wir irgendwie.
Nochmal später, ne? Gut. Alles klar, danke für das super Gespräch.
Gerne. Euch noch viel Spaß.
Boris Hesse. Er ist Leiter des Schöning Verlags und bringt die Hälfte aller Ansichtskarten raus, die in Deutschland gekauft werden. Es ist eine Herzensangelegenheit, offensichtlich.
Deutschlandfunk Nova.
Die neue Lust am Analogen, darüber rede ich ja heute bei Ab21, Bücher statt E-Books, weil sie schön riechen, es Spaß macht, was in Händen zu halten, sogar Eselsohren heimelig sein können. Postkarten statt WhatsApp aus dem Urlaub, Liebesbriefe auf Briefpapier, handgeschrieben. Statt Tinder-Profil. Kleiner Scherz. Nun gut, bei mir im Studio ist mein Kollege Yannick.
Hi.
Lass dir ruhig Zeit, Yannick. Du hast ja auch ein analoges Hobby, der passt das ja irgendwie, ne?
Genau, richtig. Ich fotografiere ganz gerne.
Analog ist
genau.
Wichtig.
Ja.
Und hast eine alte Kamera dabei, wenn ich das richtig gesehen habe. Gib mal
willst
rüber.
Haben? Ja, hier.
Oh Gott im Himmel.
Also du hast da diesen Hebel, der ist offen. Und dann kannst du halt die Blende einstellen an dem Ring und auch die... Die Schärfe natürlich.
Warum hast du keine Digitalkamera wie alle anderen Menschen auf dieser Welt?
Na, ich habe schon eine Digitalkamera, aber die habe ich halt von meinem Dad bekommen. Der hat halt früher viel damit fotografiert und der ist dann irgendwann umgestiegen auf digital. Und dann habe ich mir die geschnappt und ein bisschen ausprobiert und es war ganz cool. Dann bin ich dabei geblieben.
Und jetzt bist du ein richtiger Berlin-Mitte-Hipster, der mit seiner analogen Kamera durch die Gegend kann.
Nee, eben nicht, weil ich habe das schon gemacht, bevor ich nach...
Krass.
Ja, bevor es in Berlin cool war quasi. Aber tatsächlich bin ich jetzt hier für den Beitrag zu so einem Laden gefahren. Foto Impex heißt der, in Berlin-Mitte. Und der kümmert sich um Leute wie mich, also um Analogfotografinnen und Fotografen.
Pocketkamera habe ich meinem Vater. Also er ist eigentlich im Osten groß geworden und da gab es ja sowas nicht. Und die hat er halt von der Westverwandtschaft aus Kanada bekommen, so gesehen. Also die Teil lebt in Kanada und der andere Teil hat in West-Berlin gelebt. Und da haben sie eine Kodak mitgebracht. Und die ist aus den 70ern. Und die habe ich jetzt angefangen zu benutzen, aber es ist halt ein 110er-Film, ist schwer zu bekommen.
Genau, das ist Anja, die habe ich da in dem Laden getroffen. Die fotografiert so für circa 30 Euro im Monat. Also das gibt sie aus für Filme oder Papier. Das kostet ja alles was, ne? Ist ja analog. Und ja, genau, wie bei mir ist sie halt durch ihren Vater sozusagen da dran gekommen.
Mhm. Ups, runtergefallen, Yannick.
Wie?
Die Kamera.
Komm, da liegt sie doch.
Ja, aber ja. Schöne Reaktion.
Genau, ja.
Also eure Papas sind schuld, dass ihr das macht quasi.
Ja, das ist so eine Hypothese, die könnte man aufstellen. Und ich habe auch den Gründer von Foto Impex, also von diesem Laden, mal gefragt, ob das stimmt. Der heißt Mirko Bödecker.
Der normale Weg ist, dass bei uns jemand im Laden steht, 20, 22 Jahre alt, hat noch nie was mit Analogfotografie zu tun gehabt, aber hat die Kamera vom Opa auf dem Dachboden gefunden und möchte die jetzt mal ausprobieren. Mhm. So, und dann müssen wir für 2,90 Euro, die der Film kostet, eine halbe Stunde Beratungsleistung erbringen. Aber danach haben wir ja einen Kunden gewonnen, der wiederkommt.
Machen die, ja?
Ja, klar. Also zumindest einmal kommt er oder sie zurück, um den Film entwickeln zu lassen.
Ja, aber die hoffen natürlich schon drauf, dass ihr dann häufiger vorbeikommt, oder?
Logisch. Die wollen ja auch ihre Filme verkaufen. Aber die haben auf jeden Fall diesen einen Moment auf ihrer Seite. Und das ist der Moment, wenn du die Filme sozusagen siehst, also deine Fotos siehst. Und das ist schon ziemlich magisch. Also wenn du dann sozusagen ne, die Prints bekommst und dann siehst, was du vielleicht vor 2 Wochen fotografiert hast in Portugal oder sonst wo im Urlaub, vielleicht Momente, die du längst vergessen hattest.
Du hast halt was anderes in der Hand.
Genau, du hast was in der Hand,
genau.
Anders als dein Smartphone.
Na gut, du kannst ja auch ein digitales Foto bei DM ausdrucken.
Ja, aber wer macht das?
Ich?
Okay. Sorry. Ja, nein, kann dann hören.
Okay. Nun gut, auf jeden Fall habe sogar ich festgestellt, dass Analogfotografie wieder im Kommen ist und so ein bisschen aus der Nische raus, oder?
Zumindest in Berlin, ja. Also beim Massenmarkt stimmt es nicht so ganz. Ich habe mal nachgefragt bei CEWE. Das sind die, die diese ganzen DM- und Rossmann-Bilder und so weiter entwickeln. Und da geht es zurück, 25% immer noch, jedes Jahr. Also analog ist voll auf dem absteigenden Ast, aber halt in der Nische, also so bei den Hipstern und bei den Fotoamateuren, die schwarz-weiß fotografiert haben schon viele, viele Jahre, da geht der Filmverkauf zumindest bei Foto Impex hoch und zwar um 20%. Und genau, das zeigt irgendwie schon, dass es so eine bestimmte Nische gibt, die jetzt mehr Filme kauft, die wieder Bock hat sozusagen.
Die junge Zielgruppe, die sonst auf Insta abhängt, oder?
Genau, ja. Und auf Insta, da wird auch analog so richtig gefeiert. Also es gibt so Accounts, da gibt es zum Beispiel First of the Roll ist so ein Account. Da sieht man immer das erste Bild, was noch so abgeschnitten ist. Oder auch Grain is good, das heißt Körnung ist gut. Ne? Also diese ganzen Analogfilme haben ja diese ganz spezielle Struktur, die so aussieht wie so Mini-Körner. Hm. Und je empfindlicher der Film ist, desto mehr Korn hat halt der Film. Und das ist halt, das kannst du mit Filtern nachbauen, aber es ist nicht so geil, wie wenn du es halt wirklich mit einem analogen Bild hast.
Also geht es am Ende um die Optik beim Analogen?
Ja, auf jeden Fall. Also Film hat schon eine ganz besondere Optik. Ne? Also wir sehen es auch bei Spielfilmen, beim neuen Star Wars Film zum Beispiel, die, ne, die fotografieren nicht, aber die drehen auf Original Filmmaterial und auch da hast du so eine bestimmte Körnung. Also auch Hollywood setzt es eben ein, diese Optik. Aber ich glaube, es geht auch noch um mehr. Es geht nämlich auch darum, dass du dich limitierst. Ne, du limitierst dich mit deinen Bildern, 24 oder 36. Das heißt, du überlegst dir bei jedem Bild ganz genau, will ich es jetzt machen oder will ich es nicht machen.
Mhm.
Genau.
Kostet aber alles in allem echt mehr Zeit. Ne? Also diese Handyfotos, machst du schnack, schnack und dann ist das Ding durch. Und genau. Das hier ist schon sehr viel intensiver zeitlich, oder?
Genau, aber wieder positiv, du lernst halt auch viel mehr über Bildkomposition, weil du dir die Zeit nimmst, weil du genau guckst, vielleicht auch noch dreimal überlegst, bevor du halt das Bild machst. Du guckst dir halt die Bilder danach auch richtig an.
Das Foto, was man in der Hand hat.
Genau, pass auf. Und jetzt machen wir es so, ich mache jetzt noch ein Bild von dir.
Ach du Scheiße.
Und gib mir mal die Kamera wieder.
Begeisterung, Ruhe. Warte, ich komme rum.
Genau, und ich gebe dir dann ein paar Wochen sozusagen das Foto und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich viel mehr an diesen Moment erinnern wirst, als wenn ich dir einfach jetzt so ein
Handyfoto... Ja, weil ich es hasse, dass man Fotos von mir macht und überraschend finde ich noch schlimmer.
Und damit es jetzt natürlich ist, guckst du mich nicht an, sondern du moderierst mich jetzt einfach ab und ich mache dabei ein Bild.
Das war Yannick, der fotografiert gerne analog, das macht er leider gerade und ob ihr dieses Foto jemals zu sehen bekommt, ich glaube nicht.
Deutschlandfunk Nova.
Manchmal träume ich nachts davon von meinem alten Nokia-Handy. Das hatte noch Tasten und die haben beim Tippen immer so kleine Tönchen abgegeben. Und am Ende hat es dann manchmal geklungen wie Musik in meinen Ohren. Ich habe halt einen Analogfetisch. Den teilen einige von euch offenbar. Über die neue Lust am Analogen rede ich heute bei Ab 21. Postkarten und analoge Fotografie hatten wir ja schon. Jetzt haben wir einen musikalischen Gast, Anna Aron, Sängerin aus der Schweiz. Bei ihr hat sich was verändert musikalisch. Vom folkigen früher hin zum elektronischen. Warum jetzt so elektronisch?
Ganz am Anfang, als ich meine allerersten Demos aufgenommen habe, habe ich eigentlich damals schon mit Loops und so Geräuschen gearbeitet, die eigentlich in Richtung elektronische Musik gingen. Und dann habe ich mich lange sehr für Folkmusik interessiert und bin jetzt eigentlich wieder in diese Richtung zurückgekehrt, weil ich glaube, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass man mit elektronischen Elementen schon durchaus auch eine Art von hypnotischem Sound kreieren kann. Und ich glaube, eine Zeit lang habe ich das nicht so verstanden und habe elektronische Musik eher so in die 90er-Jahre Techno-Schublade gesteckt.
Die ja gerade auch wieder ganz in ist, ne?
Ja, jetzt ist das wieder in und jetzt habe ich auch ein anderes Verhältnis dazu. Aber ich glaube, als Teenager habe ich das irgendwie abgelehnt und konnte ich mich irgendwie nicht damit identifizieren. Das hat sich dann sehr geändert mit den Jahren.
Mhm. Wie viel hat das mit deinem neuen Label zu tun?
Also, als ich bei Two Gentlemen unterschrieben habe, da hat meine Musik ja schon sehr anders geklungen. Und ich denke, es hat vielleicht schon auch einen Zusammenhang mit der Veränderung, dass ihnen das neue Album auch einfach nicht gefallen hat. Ja, dass sie nicht mehr so am Start waren wie zu Beginn. Aber es war schon auch meine eigene Entscheidung, zu gehen und diese Veränderung auf mich zu nehmen.
Jetzt waren in deinen älteren Songs viele Piano- und Jazz-Elemente. Wie wichtig war es für dich beim neuen Album und bei der elektronischeren Richtung, dass du vielleicht auch so ein bisschen, das hört sich jetzt doof an, aber vielleicht ein bisschen zeitgemäßer klingen wolltest?
Ja, also ich denke, die Entwicklung, die kam eigentlich für mich sehr natürlich. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ich in London mit David Kosten gearbeitet habe. Ich habe ja dort schon Demos mitgebracht, wo ich habe angefangen, ein bisschen Beats zu programmieren und er hat das dann so aufgenommen und hat dann meine Demosachen auch in das Album inkorporiert. Also er hat auch schon mit Elementen gearbeitet, die ich alleine zu Hause produziert hatte. Und dann habe ich ihm halt einfach sehr viel über die Schulter schauen können, wie er mit den Synthesizern arbeitet, wie er diese Klänge erzeugt. Und am Anfang war meine Idee eigentlich, die Elemente aus der elektronischen Musik zu nehmen und sie wie nachzubauen, aber mit akustischen Instrumenten.
Ach, das ist ja cool.
Ja.
Das wäre wieder was ganz anderes gewesen. War das so aufwendig oder warum habt ihr das nicht gemacht?
Nein, das haben wir zum Teil schon auch gemacht auf Palace Dreams. Wir haben zum Beispiel akustische Piano-Sounds genommen und diese dann verfremdet mit Delays und mit Effekten und haben dann so Sounds zu basteln versucht, die dann jetzt am Ende als Resultat eigentlich sehr elektronisch klingen, aber sie sind zum Teil handgemachter, als es klingt.
Mhm. Das ist witzig, weil ja unsere Sendung Analog und Digital heißt, beziehungsweise die neue Liebe zum Analogen, die ja immer mehr Leute von uns entdecken. Wie wichtig ist dir das, dass du so, weil du es ja gerade so schön beschrieben hast, auch so noch analog arbeitest und nicht nur am Computer?
Ja, ich denke, es ist eine sehr interessante Frage und ich denke, für viele Musiker eine sehr wichtige Frage.
Ja.
Es ist eine ästhetische Entscheidung. Ich meine, es gibt Leute, die schwören auf analoge Synthesizer und es gibt aber genauso viele Leute, die schwören auf digitale, auf Plugins und diese Instrumente. Und ich denke wirklich, es ist eine ästhetische Frage, aber es ist natürlich auch eine gewisse Philosophie dahinter, die für mich ehrlich gesagt fast schon in eine energetische Richtung geht. Also da kann man auch ein bisschen abgespaced darüber sprechen, wenn man will. Also man ist dann, ja, man ist dann sehr schnell auch so beim Thema Physik auch.
Und wenn du jetzt mit irgendwelchen Formeln um die Ecke kommst, dann habe ich ein Problem. Nee, natürlich nicht. Ich weiß schon, was du meinst. Das Ding ist, ich habe immer mehr Künstler mir in der letzten Zeit angehört, wo ich sehr auffällig finde, dass die bewusst sich dafür entscheiden zum Beispiel, oder die das auch sagen, mit dem Diktiergerät irgendwie rauszugehen und dann Bahngeräusche aufzunehmen oder Vögel im Park oder, keine Ahnung, Leute, die reden oder irgendwas, was ihnen an Geräuschkulisse so aufgefallen ist und was sie gerne aufnehmen wollten und das dann tatsächlich explizit in ihre Songs so einbauen, dass man auch hört, dass es tatsächlich irgendwo aufgenommen worden ist. Was hältst du von solchen Stilmitteln? Ist das auch was, was du ganz cool findest?
Ja, das finde ich ganz schön, ja. Ich denke halt, die Musik, der Sound, es muss einfach vor allem leben. Man muss das Leben hören. Bei den digitalen Instrumenten, da gibt es ja dieses Prinzip von 0 und 1. Und da kann man eigentlich ein ganz einfaches Beispiel machen, dass ein analoges Signal, das ist eigentlich eine Welle und das geht hoch und runter. Mhm. Und ich sage das jetzt ganz vereinfacht. Wenn es hochgeht, ist es 1 und wenn es runtergeht, ist es 0. Und der Digitalisierungsprozess, der muss sich entscheiden, der rechnet das um in entweder 1 oder 0 und es gibt nur diese beiden, es gibt nichts dazwischen, es gibt 1 oder 0. Es gibt aber zwangsläufig immer eine Stelle bei der Kurve, wo es nicht ganz klar ist, ob es jetzt 1 ist oder 0, sondern es ist so ein bisschen dazwischen. Mhm. Und der Digitalisierungsprozess, der entscheidet dann einfach. Der macht dann einfach 1 oder 0. Und das finde ich ein sehr interessantes Beispiel, weil es sagt ja eigentlich sehr viel über das Leben an sich aus. Im Sinne von, das Leben ist nicht immer eindeutig. Es gibt nicht immer schwarz oder weiß. Es gibt nicht immer ja oder nein, sondern es gibt so diese Zwischenbereiche, die nicht ganz klar sind und nicht ganz eindeutig. Und das sind ja eigentlich die interessanten Stellen, weil es die Stellen sind, die leben. Hm. Und für mich, vielleicht habe ich das jetzt auch komplett falsch erklärt. ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe.
Die ganzen Computerfachmänner werden sich jetzt melden. Ja. Bei 1 und 0 Programmiersprache, genau, das ist völliger Blödsinn. Ja, oder auch eben nicht.
Genau, aber ich finde es einfach ein interessantes Bild. Also für mich ist das sehr anschaulich, dieses Bild von der Uneindeutigkeit. Und dass das auch sehr schön ist, wenn die Sachen einfach leben und wenn sie lebendig sind.
Wie hältst du es privat? Bist du eher analog oder digital unterwegs?
Im Moment habe ich einen kleinen analogen Synthesizer zu Hause und auch einen analogen Drumcomputer. Und im Moment arbeite ich gerade sehr viel damit.
Und warum? Warum tust du das?
Ja, also ich habe wirklich eine Beziehung aufgebaut zu diesem Synthesizer. Das ist auch noch etwas.
Hat der auch einen Namen?
Nein, das nicht. Aber ich merke wirklich, dass es ist wirklich eine energetische Beziehung. Also vielleicht bin das einfach ich, aber wenn ich so einen Tag lang mit diesem Instrument gearbeitet habe, dann bin ich am Abend wirklich völlig fertig. Und ich bin völlig energetisch aufgeladen. Und also ich bin wirklich ein bisschen wie auf Drogen. Und Florian Fricke von Popol Vuh, er war einer der Ersten, der einen Moog-Synthesizer hatte. Und er wollte ihn dann, nach ein paar Jahren wollte er ihn wieder loswerden. Mhm. Und zwar hat er gesagt, ja, der Synthesizer, das ist nicht gut fürs Herz.
Aha.
Und irgendwie kann ich wirklich nachvollziehen, was er meint. Weil ich habe das schon auch so empfunden, dass es ist sehr aufregend und es ist ein unglaublich inspirierendes und vielseitiges Instrument, aber es gibt auch eine Seite, die fast schwierig zu ertragen ist, weil sich diese Energie von diesem Instrument, und das sind ja auch wirklich elektronische Wellen, und ich erlebe das schon auch so, dass die übertragen sich auf deinen Körper und die machen Sachen mit dir, ja, mit dem musst du erst mal lernen, umzugehen, auch wirklich physisch.
Okay, das hört sich ja ein bisschen spooky an, wenn ich ehrlich bin. Was machst du denn da mit deinem Synthesizer? Oder der mit dir?
Ja, ich weiß es auch nicht so genau.
Hauptsache, das Ergebnis klingt gut. Wenn wir jetzt schon gerade bei analog und digital im Privaten sind, hörst du CDs?
Ich höre Platten. Ja, ich höre wirklich eigentlich
erst seit die so hip sind oder hast du schon immer nur Platten gehört?
Ich mache das schon lange, ja.
Magst du auch das Knacken so oder woran liegt's?
Ja, ich kann es gar nicht wirklich sagen, warum. Ich glaube, ich habe das einfach schon immer so gemacht. Und ja, es klingt schön, es sieht halt einfach auch wirklich sehr schön aus, wenn man so die Lieblingsalben auf Vinyl hat und das Kabel dann auch so groß ist. Also ja, es ist einfach schön.
Anna Aaron, Musikerin aus der Schweiz.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Mainz. Ein Einbrecher ist bei dem Versuch, in eine Wohnung zu gelangen, in eine Regentonne gefallen. Die Polizei stellte Hebelspuren an der Haustür und an einem Fenster des betroffenen Hauses im Stadtteil Laubenheim fest, wie die Beamten heute mitteilten. Da der Versuch, über die Tür und Fenster einzubrechen, offenbar nicht von Erfolg gekrönt war, versuchte der Einbrecher demnach, über das Flachdach einer angrenzenden Garage ins Haus zu gelangen. Den Indizien zufolge rutschte er dabei aus und stürzte in die Regentonne. Dort wurden Spuren und Beschädigungen festgestellt. Für das unfreiwillige Eisbad sucht die Polizei nun Zeugen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.